You were saying that in America they're so serious about the protest movement.
Yes, they are.
But they were so flippant that they were singing a happy-go-lucky song, which happens to be one I wrote. Mm. And I'm glad they sang it. And when I get there, I'll sing it with them. When I get in. And that was a message from me to America or to anywhere, that I used my songwriting ability to write a song that we could all sing together. And I'm proud that they sang it at the moratorium. I wouldn't have cared if they'd sang We Shall Overcome, but it just so happens they sang that, and I'm proud of it, and I'll be glad to go there and sing with them.
John Lennon zeigte sich hier sehr erregt und aufgebracht, weil eine englische Interviewerin ihn Ende 1969 etwas herablassend und sinngemäß gefragt hatte, ob er, Lennon, denn tatsächlich der Friedensbotschafter sei, für den ihn alle halten würden, und ob das denn tatsächlich dem Frieden in der Welt helfe, wenn viele Leute beim Moratorium zur Beendigung des Vietnamkriegs, jener Großdemonstration von New York im Oktober 1969, sein Lied Give Peace a Chance singen würden. Lennon sagte, er sei stolz darauf, dass die Demonstranten nicht nur We Shall Overcome, sondern auch seinen Song Give Peace a Chance gesungen hätten. Und er würde dieses Lied mit den Leuten in den USA gerne zusammensingen, wenn man ihn denn ins Land reinlassen würde. Mit der letztgenannten Bemerkung sprach er sein Problem an, ein Visum für die Einreise in die USA zu bekommen. Angeblich wegen eines früheren Drogenproblems gab es Schwierigkeiten mit der Einreise, tatsächlich aber, weil die Nixon-Regierung Befürchtungen hatte, John Lennon könne zum Sprecher der jungen linken Opposition in den USA werden, was alles andere als eine unbegründete Befürchtung war. Utopist, Friedenskämpfer, Politaktivist. John Lennon als Revolutionär in den USA. Eine Sendung zu John Lennons 75. Geburtstag. Come together, join the movement, take a stand for human rights. Power to the people, war is over if you want it. Stop the killing now, free the people, peace on earth. So lauten Textzeilen aus Songs von John Lennon, die er in seiner politisch-kämpferischen, manche sagen revolutionären Phase geschrieben und gesungen hat. You say we want a revolution, so get on your feet. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Versuch einer Beurteilung der politisch aktiven Phase John Lennons 1971 bis 1973, als er gemeinsam mit Yoko Ono nach New York übergesiedelt war und ständig von der Ausweisung bedroht war, weil er und Yoko sich der linken oppositionellen Bewegung in den USA angeschlossen hatten, sich an politischen Aktionen beteiligten und zum Teil gemeinsam hochpolitische, gesellschaftskritische Songs schrieben und diese kämpferischen Lieder auch bei ihren öffentlichen Auftritten, bei Demos, Konzerten und in Fernsehshows spielten und offensiv propagierten. Die Nixon-Administration wurde hochnervös und tat alles, um den einflussreichen Störer und Poprevolutionär Lennon loszuwerden. Obwohl über John Lennon im Grunde schon alles gesagt und geschrieben wurde, ist diese biografische Phase, als er nicht nur das Peace-Zeichen mit erhobener Hand zeigte, sondern auch die geballte Faust und mit dem Outfit eines revolutionären Straßenkämpfers auftrat. Und obwohl diese Zeit für ihn und sein Leben wichtig war, dennoch ist dieser biografische Abschnitt des rebellischen Lennon relativ wenig dokumentiert. Erst in diesem Jahr erschien zum 75. Geburtstag von John Lennon ein detailliertes, aufschlussreiches Buch über die frühen politischen Jahre in New York von James A. Mitchell, unter dem Titel »Das Walross und die Elefanten – John Lennons revolutionäre Jahre«. Das in dieser Zeit entstandene Album »Sometime in New York City« wurde von den meisten Rezensenten damals stark kritisiert, zum Teil sogar in Bausch und Bogen abgelehnt. Zu Recht? Auch das sollte man nochmals überprüfen. Auch wenn dieses Album sogar beim Publikum, also bei den Plattenkäufern, durchfiel, und auch wenn Lennon danach einen Kurswechsel vollzog und seine Politrock-Phase abschloss, wohl auch aus der resignativen Einsicht heraus, dass er mit seinen Politsongs längst nicht das bewirken konnte, was er sich gewünscht hatte, schrieb er dennoch auch weiterhin gesellschaftskritische Songs, wenn auch nur noch vereinzelt. So erschien Ende 1973 in seinem Album Mind Games der Song Bring on the Lucy, Free the People, was man frei übersetzen könnte mit Hol euch der Teufel, befreit die Menschen. Im Text dieses Antikriegsliedes heißt es, während ihr euch gegenseitig abschlachtet, macht euch klar, dass eure Zeit abgelaufen ist. Beendet das Töten jetzt. Hol euch der Teufel. We don't care what flag you're waving. We don't even wanna know your name. We don't care where you're from or where you're going. All we know is that you came. You're making all our decisions. Just one request of you, that while you're thinking things over, here's something you just got to do. Aus den Probesessions während der Aufnahme zum Album Mind Games in New York im September 1973 entstand diese live im Studio eingespielte Fassung des Songs Bring on the Lucy, Free the People. Dies blieb der einzige politisch explizite Songtext des Albums Mind Games. John Lennon war zu diesem Zeitpunkt entnervt und frustriert. Er hatte mit Yoko und seiner Begleitband Elephant's Memory zahlreiche Benefizkonzerte gegeben, hatte sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert, sich für soziale Anliegen stark gemacht und an politischen Aktionen teilgenommen. Dafür wurde er von der Nixon-Regierung wie ein Staatsfeind behandelt, abgehört, bespitzelt und mit ständigen Ausweisandrohungen drangsaliert. Doch am Anfang war alles noch ganz anders. Als John Lennon endlich ein Einreisevisum für die USA erhalten hatte und gemeinsam mit Yoko Ono im Sommer 1971 von England nach New York zog, fühlte er sich wie neugeboren. Er konnte durch die Straßen von New York City unbehelligt bummeln, ging in Kneipen, Clubs und Cafés, ohne von Horden jugendlicher Fans oder aufdringlicher Autogrammjäger bedrängt zu werden. Über die ersten Tage und Wochen in New York City, über seine Kontakte zu den politischen Köpfen und Subkultur heruhen, über die ersten Auftritte und die ersten Anfeindungen von Seiten der Staatsmacht schrieb er den musikalisch etwas grob gestrickten Rock'n'Roll-Titel New York City, eine Art Fortsetzung seines Beatles-Songs The Ballad of John and Yoko. Im Text heißt es, wir versuchten unser Image loszuwerden und fuhren mit dem Fahrrad durch Greenwich Village. Dort in der Bank Street, im etwas heruntergekommenen westlichen Teil von Greenwich Village, hatten sich John und Yoko im Herbst 1971 in einem relativ bescheidenen Zwei-Zimmer-Apartment einquartiert. Der Songtext beginnt mit der Schilderung, dass er und Yoko an einer Straßenecke auf Jerry warteten. Mit Jerry war der Yippie-Führer Jerry Rubin gemeint. Die Yippies, die Youth International Party, waren eine radikale Weiterentwicklung der Hippie-Bewegung und verstanden sich als anarchistische gegenkulturelle Alternative zu den bürgerlichen Parteien, denen sie den Kampf angesagt hatten. Über den Politaktivisten und Mitbegründer der Yippies, Abby Hoffman, mit dem sich die Lennons ebenfalls in New York befreundeten, lernte John den Underground-Straßenmusiker David Peel kennen und schätzen. Mit ihm, einem musikalisch limitierten Sänger und Gitarristen, arbeitete John Lennon später kurzzeitig zusammen und produzierte dessen Soloalbum The Pope Smokes Dope, das im April 1972 veröffentlicht wurde, aber erfolglos blieb, auch weil es überall auf den Index kam. Im weiteren Verlauf des Lennon-Songtextes wurde David Peel verewigt mit den Zeilen: Ein Mann mit einer Gitarre in der Hand kam vorbei und sang, raucht Marihuana, wenn ihr könnt. Sein Name war David Peel und wir fanden ihn sehr realistisch. Er sang, der Papst raucht Gras jeden Tag. Ein Polizist kam vorbei und stieß uns auf die Straße und sang, die Macht dem Volke heute. New York City, was ist los, New York? Die folgende Strophe handelt dann von den ersten Auftritten und Erfolgen der Plastic Ono Elephants Memory Band. Wörtlich heißt es da, wir spielten funkigen Boogie und legten etwas Tutti Frutti hinein und sangen Long Tall Sally ist ein Mann. Danach wird es im Text noch absurder, denn jetzt taucht ein Prediger auf und singt die Worte, Gott ist ein roter Hering im Schleppnetz. Bitte? Weiter geht's im Text mit der Erwähnung von Auftritten im US-Fernsehen, im berühmten Fillmore East und im nicht minder berühmten Apollo Theater in Harlem. Am 6. Juni 1971 war es im Fillmore East zu einer denkwürdigen Live-Zusammenarbeit zwischen John und Yoko und Frank Zappa mit seinen Mothers of Invention gekommen. Der Live-Mitschnitt des Konzertes erschien auf der B-Seite der zweiten LP, der Bonus-LP des Doppelalbums Sometime in New York City. Am 6. November 1971 hatten sich John und Yoko im Apollo Theater an einem Benefizkonzert beteiligt, das für die Hinterbliebenen der 43 Opfer während der gewaltsamen Niederschlagung eines Gefangenenaufstandes im Attica State Gefängnis veranstaltet worden war. Dazu später noch mehr. In der letzten Strophe des Lennon-Songs New York City ist dann auch vom Abhören und vom Abschieben die Rede, doch zunächst nur in der Verneinung. Wörtlich heißt es in der Übersetzung: Niemand kam, um uns zu verwanzen, zu bedrängen oder abzuschieben. So entschieden wir uns für diese Stadt als unser Zuhause. Wenn der Mann uns abschieben will, werden wir aufspringen und schreien. Die Freiheitsstatue sagte, kommt. Mit The Man, dem Mann, ist nicht nur der damalige US-Justizminister John N. Mitchell gemeint, der die US-Einwanderungsbehörde aufforderte, John Lennon auszuweisen. Auch der damalige FBI-Direktor J. Edgar Hoover war intensiv mit den Vorbereitungen von John Lennons Ausweisung beschäftigt und selbst Präsident Nixon schaltete sich persönlich ein. Jegliche staatliche Autorität bezeichneten die Yippies als The Man. Per Gerichtsbeschluss wurde John Lennon aufgefordert, binnen 60 Tagen die USA zu verlassen, ansonsten würde er deportiert. John klagte über seinen Anwalt gegen diesen Beschluss und konnte so die Ausweisung zunächst nur verzögern. Noch mehrmals lief das Ausweisungsverfahren gegen ihn und immer wieder wehrte sich John Lennon mit seinem Anwalt gegen die Ausweisung. Erst im Juli 1976 wurde ihm die Green Card, die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die USA, ausgestellt. Hören wir den Song New York City, zunächst in einem Ausschnitt aus einer Home-Recording-Demo-Aufnahme und anschließend in der Studiofassung aus dem Album Sometime in New York City. Der Lennon-Song New York City wurde mit der New Yorker Band Elephant's Memory, unterstützt vom Studioschlagzeuger Jim Keltner, eingespielt. John Lennon war von seiner neuen Wahlheimat New York sehr angetan. Zitat: Es herrschte eine bunt gemischte freiheitliche Geisteshaltung. Hier trafen Musik, radikale politische Ansichten und Kunst aufeinander. Hier wurde auf offener Straße Marihuana geraucht, schreibt der Buchautor James A. Mitchell in seinem Buch »Das Walross und die Elefanten« über Lennons revolutionäre frühe Jahre in New York. Auf dem Innencover der mit »New York City« überschriebenen CD2, der 4 CDs umfassenden John Lennon Anthology, ist das folgende Lennon-Zitat abgedruckt. »Hätte ich im römischen Zeitalter gelebt, hätte ich in Rom gelebt, wo sonst? Amerika ist das heutige römische Imperium und New York ist das heutige Rom.« John Lennon wurde von der New Yorker Gegenkultur mit offenen Armen aufgenommen. Der Stern der politischen Yippie-Führer Abbie Hoffman und Jerry Rubin war im Sinkflug begriffen. Die gesamte linke Oppositionsbewegung hatte erheblich an Dynamik verloren. Man brauchte und suchte nach einer neuen Art von Leitfigur. Da kam der Ex-Beatle John Lennon, der als einer der berühmtesten und einflussreichsten Menschen auf dem Planeten galt, gerade recht. Lennon auf der anderen Seite wollte sich von den Fesseln der Beatles-Hybris befreien und strebte danach, sich in den Dienst von etwas zu stellen, das größer war als er selbst und womöglich sogar größer, auf jeden Fall wichtiger als die Beatles. Zitat aus dem Buch »Das Walross und die Elefanten«: »Die explosive politische und kulturelle Situation, die gesellschaftlichen Konflikte, die in Amerika ausgebrochen waren, weckten sein Interesse.« Umgekehrt hatte die US-amerikanische Linke aufgehorcht, als im März 1971 eine Single mit einer geradezu revolutionären Botschaft veröffentlicht wurde. Power to the People, geschrieben und gesungen von dem Ex-Beatle-Superstar John Lennon. Und John hatte in Interviews kundgetan, dass der Song inspiriert worden sei durch ein Gespräch mit dem englischen, aus Pakistan stammenden Trotzkisten und Revolutionär Tareq Ali, abgedruckt im Londoner Underground-Magazin Red Mole. Im dort veröffentlichten Gespräch mit John Lennon kann man unter anderem lesen, Zitat: »Ich würde gerne Lieder für die Revolution komponieren. Ich hoffe nur, dass die Leute merken, dass Rock'n'Roll nicht das gleiche ist wie Coca-Cola. Deshalb bringe ich jetzt ernsthaftere Aussagen mit rein und versuche, das Teenie-Bopper-Image loszuwerden.« Im Text seines Songs »Power to the People« zitierte Lennon sich selbst aus seinem Beatles-Song »Revolution«, in dem er noch etwas abwiegelnd gesungen hatte: »You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world.« Zum Thema Gewaltanwendung hatte er unschlüssig mal Ja, mal Nein gesungen bei der Frage, ob man auf ihn zählen könne, wenn Gewalt angewendet würde. Im neuen Song »Power to the People« formulierte er nun eindeutig: »You say we want a revolution. Du sagst, wir wollen eine Revolution. We better get on right away. Wir steigen besser sofort ein. Well, you get on your feet and on the street singing power to the people.« Du kommst in die Gänge, gehst auf die Straße und singst »Alle Macht dem Volk«. John Lennons politische Single »Power to the People« erreichte im Frühjahr 1971 Platz Nummer 7 in den britischen und Platz 11 in den US-amerikanischen Charts. In einem Interview kurz vor seinem Tod distanzierte sich Lennon vom Inhalt des Textes bzw. schränkte ein, dass er den Text damals wohl auch geschrieben habe, um bei seinen neuen politischen Freunden in der englischen Politgegenkultur jener Tage gut dazustehen. Heute könne er diesen Text so nicht mehr schreiben. Er habe sich damals wegen seines Reichtums und Ruhms schuldig gefühlt, hätte Geld an verschiedene Institutionen der Neuen Linke in England gespendet und sich deren Thesen, Forderungen und Sichtweisen zum Teil unkritisch zu eigen gemacht. Allerdings gibt es keinen Zweifel daran, dass John Lennon von der Richtigkeit der Gesellschaftskritik der linken Opposition und von der Notwendigkeit, auf die Barrikaden zu gehen, um eine radikale Veränderung herbeizuführen, absolut überzeugt war, wie so viele seiner Generation. Und deshalb war John Lennons politisches Engagement auch glaubwürdig und nicht etwa nur modisches, pseudorevolutionäres Mitläufertum, was ihm oft unterstellt wurde. Genauso verhielt es sich auch bei seiner feministischen Hymne, der ersten im Pop, die von einem Mann geschrieben wurde, Woman is the Nigger of the World, deren textlicher Inhalt natürlich von der Feministin an seiner Seite von Yoko Ono stark beeinflusst war. Im letzten Interview, das John Lennon am Tag seiner Ermordung der Radiostation RKO Radio aus San Francisco gab, hatte er gesagt, Zitat, das Statement, die Frau ist der Nigger der Welt, stammt von Yoko aus dem Jahre 1967 oder 68 für ein englisches Frauenmagazin namens Nova, was so etwas wie die englische Vogue damals war. Sie war auf dem Titelblatt und die Überschrift lautete Woman is the Nigger of the World. Ich habe den Titel geklaut und schrieb den Song. Und dann war dieses Tohuwabohu wegen des Wortes Nigger. Aber der Aufstand kam von der weißen Gesellschaft und nicht von der schwarzen, weil sie verstanden haben, woher der Ausdruck stammt. John Lennon antwortete auf die Anfeindungen, die massiv auf ihn einprasselten wegen seiner Verwendung des abwertenden Wortes Nigger, mit einem Zitat aus einer Definition des Begriffs Nigger, verfasst von einem schwarzen Kongressabgeordneten namens Ron Dellums, der angab, dass seine Neudefinition von der Weltanschauung Martin Luther Kings inspiriert worden sei. Wenn Sie Nigger als jemanden definieren, dessen Lebensstil von anderen bestimmt wird, dessen Möglichkeiten von anderen bestimmt werden und dessen Rolle in der Gesellschaft von anderen bestimmt wird, dann herzlichen Glückwunsch, dann müssen Sie nicht schwarz sein, um in dieser Gesellschaft ein Nigger zu sein. Die meisten Menschen in Amerika sind Nigger. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, we say that she don't love us. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. You know, woman is the nigger of the world. Yeah. If you don't believe me, take a look at the body you're with. Woman is the slave to the slave. Live aufgenommen beim One-to-One-Day-Benefits-Konzert für geistig behinderte Kinder im Madison Square Garden am 30. August 1972 konnte dieser Song Woman is the Nigger of the World eindrucksvoll belegen, dass John Lennon nach wie vor ein außergewöhnlicher Sänger mit enormer emotionaler Ausdruckskraft war. Den Konzertmitschnitt, der 1986 auch als Video veröffentlicht wurde, lobte der Kritiker David Fricke im US-Magazin Rolling Stone als ein Ereignis, das in Erinnerung bleiben werde, nicht nur, weil es eine Rarität sei, sondern auch, weil es etwas Besonderes dokumentiere, den klassischen Lennon, wie es Fricke nannte, denn hier sei alles vereint, Lennons Humor, sein Schmerz, seine Wut und sein unerschütterlicher Glaube daran, dass der Rock'n'Roll die Kraft habe, die Welt zu verändern. John Lennon wollte ganz sicher dazu beitragen, die Welt zu verändern. Und er schaffte es auch in nicht unwesentlichen Bereichen, ideell sowieso, aber auch manchmal ganz konkret. Zitat aus dem Buch »Das Walross und die Elefanten – John Lennons revolutionäre Jahre« Im Dezember 1971 stand John Lennon auf der Bühne, um mit seiner Musik und einer Ansprache den linken Bürgerrechtler John Sinclair zu unterstützen, der wegen des Besitzes von 2 Marihuana-Joints zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Sinclair befand sich bereits 2 Jahre in Haft, als Lennon sich für ihn einsetzte. 2 Tage, nachdem Lennon Let him be, set him free gesungen hatte, kassierte das Berufungsgericht des Bundesstaates das Urteil und Sinclair wurde aus dem Gefängnis entlassen. Zitat Ende. Und alle Beobachter waren sich einig, das politische Urteil, mit dem man an John Sinclair ein Exempel statuieren wollte, wurde in aller Eile nur zurückgenommen, weil die Intervention von John Lennon dieses Unrechtsurteil in aller Öffentlichkeit gebrandmarkt hatte. Zitat: Und wenn Lennon imstande war, einen Mann aus dem Gefängnis zu befreien, wer weiß, was er sonst noch alles bewirken kann. Und genau diese Frage stellte sich auch die Staatsgewalt, die sich massiv bemühte, seine Feinde zum Schweigen zu bringen. Die zuständigen Behörden glaubten, Lennon könne seinen beträchtlichen Einfluss dazu nutzen, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen ins Wanken zu bringen, wie sie es ausdrückten. Deshalb war man sich einig, es wäre besser, man hätte Lennon auf direktem Wege nach England zurückgeschickt. Und genau das versuchte die Nixon-Administration mit legalen und weniger legalen Mitteln. Im Songtext des Lennon-Songs John Sinclair heißt es: Es ist nicht fair, John Sinclair wegen nichts in den Knast zu stecken. Wäre er Soldat gewesen, hätte Viet Cong in Vietnam erschossen. Wäre er bei der CIA, würde Drogen verkaufen und Geld wie Heu machen. Dann wäre er frei, dann würden sie ihn die Luft wie dich und mich atmen lassen. Wurde er für das, was er getan hat, eingesperrt? Einer für alle. Befreien wir John jetzt, wenn wir es können, aus den Klauen des Mannes. Sie gaben ihm 10 für 2. Gemeint ist damit 10 Jahre Haft für 2 Joints. Lasst ihn frei, öffnet die Augen. Er muss freigelassen werden. Dieses Garde in der Forderung "God has set him free" wiederholt Lennon im Refrain jeweils 14 Mal, was auf Dauer doch etwas nervt. Ansonsten ist dieser Song im Stil eines Folkblues musikalisch sehr simpel, aber okay. In seiner Ansage beim Sinclair Benefits Konzert in Ann Arbor, Michigan am 11. Dezember 1971 sagte John Lennon: Wir sind hierher gekommen, nicht nur um John zu unterstützen und was hier geschieht ins Rampenlicht zu setzen, sondern auch um euch allen zu zeigen und mitzuteilen, dass Apathie keine Alternative ist und dass wir etwas tun können. Flower Power hat nicht funktioniert. Und wenn schon, dann fangen wir halt nochmal von vorne an.
We came here not only to help John and to spotlight what's going on, but also to show and to say to all of you that apathy isn't it, and that we can do something. Okay, so Flower Power didn't work, so what? We start again. This song I wrote for John Sinclair. John Sinclair, nice and easy now. 1, 2, 1, 2, 3, 4. It ain't fair, John Sinclair, in the step of breathing air. Won't you care for John Sinclair, in the step of breathing air? Let him be, set him free. Let him be like you and me. They gave him 10 for 2. What else can Judge Columba do? We got to set him free. If he was a soldier man, shooting gooks in Vietnam. If he was the CIA, selling dope and making hay. He'd be free, they'd let him be, breathing air like you and me. They gave him 10 for 2. What else can Judge Columba do? We got to set him free.
Etwa 48 Stunden nach diesem Auftritt von John Lennon und seinem öffentlichen Eintreten für den inhaftierten John Sinclair und seinem dringenden musikalischen Appell, er muss freigelassen werden, wurde John Sinclair aus der Haft entlassen. Am 13. Januar 1972 trat John Lennon mit Yoko Ono in der David Frost Show im US-Fernsehen auf und spielte mit der Band Elephant's Memory seinen Song John Sinclair. Im anschließenden Gespräch mit dem Moderator David Frost sagte John Lennon auf die Frage, ob er oder Yoko den Song geschrieben habe, wie gleich zu hören sein wird: Ich habe den Song geschrieben. Er verbrachte 2 Jahre im Gefängnis, völlig isoliert in Einzelhaft. 2 Jahre lang wollte er keine Hilfe, weil er dachte, dass sein Bruder ihm helfen könne. Nach 2 Jahren hatte er satt und bat uns um Hilfe. Wir fuhren hin, hatten eine Veranstaltung mit 15.000 Leuten. Nicht wir alleine traten auf, sondern auch Stevie Wonder, Phil Oakes. Es war eine großartige Veranstaltung und John Sinclair war das Schlusslied. Zum Glück wurde er am Montag drauf entlassen.
Welcome back with John and Yoko. Yoko and John. This song is written by the John Sinclair song. Who wrote this song?
John Sinclair, I wrote this one. He spent 2 years in prison, virtually in isolation, in solitary, in case he infiltrated the other prisoners or something. He didn't want any help for 2 years because he thought, why bother? Justice will let me out. My appeals will let me out gradually and gradually. After 2 years, he began to worry and he asked for some help. We went down, had a rally with 15,000 people. We weren't the only people there. Little Stevie Wonder and Phil Oakes and Allen Ginsberg.
Big
so a really
Stevie
big
Wonder
rally.
Now.
Big Stevie Wonder, yeah. And it was a beautiful show. Many people denoted their time to it. And we came along, sang the songs we sang to you, and this one, John Sinclair, was the final one. By a stroke of good luck, he was released on Monday.
Hat uns John Lennon auch heute noch etwas zu sagen? Haben die gesellschaftskritischen Songs seiner politisch engagierten Phase auch heute noch Bedeutung? There's Nazis in the bathroom just below the stairs. Das sind Nazis im Badezimmer direkt unter der Treppe. Always something happening and nothing going on. Immer passiert etwas und nichts geht voran. Nobody told me there'd be days like these. Strange days indeed. Niemand sagte mir, dass Tage wie diese kommen würden. Seltsame Tage in der Tat. Könnte dies nicht auch eine Zustandsbeschreibung unserer krisengeschüttelten Tage voller Anschläge auf Asylantenheime, Terror, Krieg und Flüchtlingselend sein, was John Lennon in seinem posthum veröffentlichten Song Nobody Told Me formulierte?
Die Bau! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got.
Nobody told me, niemand sagte mir, dass seltsame Tage wie diese kommen würden. Wie aktuell sind John Lennons Botschaften heute noch? In seinem Schlüsselsong Imagine konzentriert sich John Lennon auf 3 der vielleicht wichtigsten, sicher konfliktreichsten Menschheitsthemen. Erstens Religion, zweitens Nationalismus, drittens Habgier. Um alle 3 Themenbereiche gab und gibt es Streitigkeiten, Anfeindungen, wurden und werden sogar Kriege geführt. In seinem Songtext spricht John Lennon seinen Zuhörer direkt an und fordert ihn auf, über die herkömmlichen Vorstellungen nachzudenken und eine Alternative in Erwägung zu ziehen. Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky. So heißt es in der ersten Strophe. Man stelle sich vor, es gäbe keinen religiösen Himmel, dieser Heaven wäre nur ein Konstrukt, der aufs Jenseits bezogenen Kirchen, es gäbe nur einen blauen oder bewölkten Himmel, sonst nichts. Und natürlich entspringt auch die Vorstellung von einer Hölle nur der Fantasie von religiösen Menschen, die glauben, dass es eine göttliche Strafe gibt. Ohne die Aussicht auf Himmel oder Hölle würden wir nicht die Erwartung hegen, nach dem Tod belohnt oder bestraft zu werden. Imagine all the people living for today. Höchstwahrscheinlich, deutet Lennon an, würden wir uns, Zitat, stattdessen mehr auf unser Dasein hier und jetzt konzentrieren, da wir uns nun der eigenen Vergänglichkeit bewusst sind, wie auch der Tatsache, dass es weise ist, unser Leben wahrhaft zu leben und es richtig auszukosten, schreibt Gary Tillery in seinem Buch John Lennon Across the Universe, eine spirituelle Biografie. In der zweiten Strophe singt John Lennon: Imagine there's no countries. Es gäbe keine Länder, keine Staaten. It isn't hard to do. Das ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Nothing to kill or die for. Es gäbe keinen Grund mehr zu töten und zu sterben. No religion too. Da wird erneut die Religion angesprochen, die ja oft genug realer oder vorgeschobener Grund für das Töten und Sterben war und ist. Was wäre, fragt Gary Tillery, wenn wir uns nicht mehr durch willkürliche, imaginäre, mitten durch die Landschaft verlaufte Linien definieren würden oder zumindest beginnen würden, den Landesgrenzen einen Stellenwert beizumessen, wie etwa den Grenzen eines Postzustellungsbezirkes? Was, so fragt er, wäre, wenn wir uns nicht mehr als Patrioten begreifen würden, die eine bestimmte Nation zu vertreten haben, in die man zufälligerweise hineingeboren wurde, sondern würden uns als Weltbürger verstehen, die miteinander in Frieden leben wollen. Wäre dann nicht die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir nicht mehr aggressiv unser eigenes Territorium gegen die anderen, die Fremden, verteidigen müssten? Würde es uns dann nicht mehr schwerer fallen? Oder hätten wir dann überhaupt noch einen Grund dafür, unsere Weltmitbürger argwöhnisch zu beäugen, sie zu beschimpfen oder sie gar erbarmungslos zu töten? Imagine all the people living life in peace ist John Lennons Vorstellung, den Nationalismus zu überwinden. Und was ist mit der Habgier, dem endlosen, aggressiven Streben nach der Anhäufung von immer mehr materiellem Besitz? Imagine no possessions. I wonder if you can. Stell dir vor, es gibt keine Besitztümer, man hortet sie nicht, man braucht sie nicht. Ich frage mich, ob du das kannst. Diese Frage wird sich der Songschreiber und mehrfache Millionär hier selbstkritisch wohl auch selbst gestellt haben. Das ist wohl eine spirituelle Herkulesaufgabe, jenen Bewusstseinszustand zu erreichen, dem es gelingt, auf alles Materielle zu verzichten. Einfacher wäre es zunächst und als erster Schritt auch machbar und akzeptabel, seinen Wohlstand mit anderen brüderlich zu teilen. Dann gäbe es keine Gründe mehr für Gier und Hunger. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. In einem der letzten Interviews vor Johns Tod sagten John und Yoko, sie würden 10% ihres Einkommens an Bedürftige weitergeben. Wie viel Not und Leid unter den Menschen könnte gelindert werden, wenn jeder von uns, der sich's leisten kann, ebenfalls 10% seines Einkommens oder zumindest 5% Bedürftigen zugutekommen lassen würde? You may say I'm a dreamer. Das ist keine Träumerei. Das ist machbar, Herr Nachbar. I hope someday you join us. John Lennon hofft, dass wir uns eines Tages dieser seiner Denkweise anschließen. Denn dann könnte der Traum von einer Welt in Frieden und Einheit wahr werden.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
John Lennon live und solo sang seine berühmte Hymne Imagine zur eigenen Gitarrenbegleitung im Apollo Theater in Harlem am 6. November 1971. Zitat aus dem Buch John Lennon Across the Universe, die spirituelle Biografie von Gary Tillery. Imagine könnte man als ein hochprozentiges Destillat aus Lennons Philosophie beschreiben. In diesem Song kommt sein ambitioniertes Streben nach Universalität besser denn je zum Ausdruck. Bewusst ging es ihm darum, überall auf dem Planeten den Menschen eine inspirierende Vision nahezubringen. Der Verkäuferin in Tokio ebenso wie einem Mechaniker in Warschau, einer Floristin in Prag, einem Straßenmusiker in Barcelona oder einer Lehrerin in Havanna. Um deutlich zu machen, dass Lennons Inspirationsbemühungen erfolgreich waren, hat man ihm in allen diesen 5 Städten ein Denkmal gesetzt. Politische Flugblattlieder könnte man die Songs nennen, die John und Yoko für ihr gemeinsames Album Sometime in New York City schrieben und zusammen mit der New Yorker Band Elephant's Memory aufnahmen, darunter zum Beispiel der Song Angela über die damals inhaftierte schwarze Bürgerrechtlerin Angela Davis, in dem John Lennon singt: Du bist eine von Millionen von politischen Gefangenen in der Welt, was bis heute noch brisant und aktuell ist. Das Doppelalbum, das im September 1972 veröffentlicht wurde, sollte die Aktualität einer Tageszeitung haben. Wir sind wie Journalisten, nur dass wir unsere Berichte singen, hatte John in der David Frost Show das Konzept des Albums beschrieben. Und beurteilt man die Songs genauso, wie sie gedacht waren, muss man feststellen, dass diese musikalisch wie textlich schlichten Flugblattlieder und Protestsongs besser sind als ihr Ruf. Dies trifft auch zu auf den gleich folgenden Song aus dem Album Sometime in New York City, der in einer Live-Fassung noch kurz zu hören ist. Attica State über eine blutig niedergeschlagene Revolte von Gefängnisinsassen des Attica-Staatsgefängnisses. Am 9. September 1971 hatten Gefangene des Attica-State-Gefängnisses gegen die Haftbedingungen aufbegehrt und Wächter als Geisel genommen. Nachdem wenige Tage später etwa 1000 Soldaten aufmarschiert waren und die Revolte blutig beendet hatten, waren 43 Opfer zu beklagen, 32 Häftlinge und 11 Geiseln, außerdem 83 schwer verletzte Gefängnisinsassen. Im Text des Lennon-Songs Attica State heißt es: Was für eine Verschwendung menschlicher Kraft, was für eine Verschwendung menschlichen Lebens. Erschossen die Gefangenen in den Türmen, 43 arme, verwitwete Frauen. Die Medien geben den Gefangenen die Schuld, aber die Gefangenen haben nicht getötet. Rockefeller hat den Abzug betätigt. Der damalige Gouverneur von New York, Nelson Rockefeller, war für den Einsatz und für den Schießbefehl der Nationalgarde verantwortlich. Befreit die Gefangenen, befreit die Richter, befreit die Gefangenen überall. Alles, was sie wollen, ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Attica State, Attica State. Wir alle sind Insassen des Attica State Gefängnisses. Und damit geht der Kramladen von der Mitvolker Rebell zum 75. Geburtstag von John Lennon zu Ende.